Gut, euch dreien herzlichen Dank. Ihr habt uns gutes Material geliefert. Ich stelle jetzt mal die vor, die hier oben sind. Das ist zunächst mal Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments, davor Bundesfamilienministerin in Berlin, auf dem Weg von Brüssel nach Hause, wo immer das ist.
Ich bin schon zu Hause.
Sie sind schon zu Hause,
Danke für die
wunderbar.
Einladung. Ja.
Wunderbar, gut. Dann Richard Gutjahr, Journalist, Moderator, Blogger, also ein Dolmetscher zwischen klassischen und sozialen Medien und da sehr wertvoll, weil so gut wie er das macht, macht das sonst keiner. Und dann Matthias von Blumenkron, der Ex, in dieser Runde, Ex-Spiegel-Chefredakteur, Ex-FAZ-Digitalchef und seit gestern Ex- Tagesspiegel-Chefredakteur. Und die anderen hier oben stellt mal Esther eben vor.
Ja, danke, Kurt. Genau. Außerdem haben wir in der Runde Nicola. Nicola Kurt ist Medizinjournalistin und Co-Founderin des Online-Magazins MedWatch Deutschland. Dort beschäftigt sie sich unter anderem mit Medizinfakes im Netz und beantwortet zusammen mit Tageszeitungen medizinische Fragen von Leserinnen und Lesern. Und ihr neues Buch Faktencheck Impfen, das erscheint in 3 Tagen. Ich denke, darüber wird sie uns auch noch mehr erzählen. Und dort beschäftigt sie sich unter anderem mit den Vor- und Nachteilen des Impfens und stellt Corona-Impfstoffmythen auf den Prüfstand. Und außerdem ist sie auch in der Arbeitsgruppe Factory Viscom des Forschungsministeriums und beschäftigt sich dort auch mit Wissenschaftskommunikation und mediale Berichterstattung über Wissenschaft. Dann haben wir in der Runde noch Annette Dovideit, Chefreporterin des Investigativteams der Welt. Vor kurzem hat sie zusammen mit ihrem Kollegen Alexander Nabert recherchiert, wie das Bundesinnenministerium in der ersten Welle Wissenschaftler für politische Zwecke einspannte. Darüber wird sie sich uns auch wahrscheinlich später noch mehr erzählen. Dann haben wir Kurt Stukenberg in der Runde, auch vom Fach, stellvertretender Ressortleiter Wissenschaft beim Spiegel. Davor war er lange Chefredakteur des Greenpeace-Magazins und sich deswegen vor allem mit Corona und ansonsten auch mit Klimafragen. Und dann haben wir noch in der Runde Gilda Sahevi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie ist Ärztin und Journalistin und Projektleiterin bei den Neuen Deutschen Medienmacherinnen. Und in ihrer letzten Kolumne Krank und Schein in der Taz hat sie sich unter anderem mit einem Kommentar in der Zeit Online auseinandergesetzt, das argumentierte, dass Männer früher als Frauen die Corona-Impfung bekommen sollten. Und deswegen geht meine erste Frage auch gleich an Sie. Gilda, ich meine, du bist medizinische Fachkraft und Journalistin. Wie schaust du auf die Arbeit von Kolleginnen und die be mediale Berichterstattung über Corona?
Ja, vielen Dank für die Einladung und danke auch Markus und Joachim für eure auch sehr persönlichen Schilderungen. Ich habe da auch noch mal einiges draus mitgenommen, deswegen vielen Dank auch dafür. Naja, es wurde ja schon öfter erwähnt, es ist natürlich jetzt ein Jahr. Also es hat sich auch viel gewandelt in dem einen Jahr und ich glaube, und ich finde, das merkt man auch, das, was Markus vorher erwähnt hat mit Rosenfelder, als er ihn getroffen hat. Da, es ist natürlich auch, man ist einfach in dieser Krise, hat man mehrere Rollen. Man ist Journalistin, man ist aber auch vielleicht besorgte Tochter oder selber betroffen oder hat Kinder oder wie auch immer. Jeder und jeder haben irgendwie ihre eigenen Rollen und in irgendeiner Art und Weise, glaube ich, zeigt sich das auch teilweise in der Berichterstattung, ist so mein Eindruck. Das ist ein Punkt. Und das andere ist, dass es, glaube ich, einfach, es gibt nicht einen staatstragenden Journalismus, das glaube ich überhaupt nicht. Also wenn ich die Berichterstattung angucke oder auch selber drüber schreibe, dann sehe ich ganz viele verschiedene Stimmen. Also ich bin zum Beispiel, also ich persönlich war am Anfang, so im März, da war ich total, wie viele Journalistinnen einfach, das waren viele Informationen, man wusste nicht viel. Das war ein komplett neues Virus. Man hat irgendwie versucht, sich selber durch die ganzen Informationen und Fakten einfach durchzuforschen und zu verstehen. Inzwischen ist es anders. Und ich glaube auch nicht, und ich glaube nicht, dass es irgendwas daran liegt, dass man irgendwie der Regierung Gutes tun will, wenn man zum Beispiel Beschränkungen befürwortet oder in einem Artikel dafür argumentiert, warum das und das vielleicht richtig ist oder die No-Covid-Strategie vielleicht erklärt. Aber was ich tatsächlich, was Jan gerade gesagt hat, so ein bisschen so das, was ich jetzt tatsächlich nicht so ganz sehe, ist jetzt eine kritische Auseinandersetzung in dieser, ja, seit Dezember. Also wie das funktioniert oder nicht funktioniert in Deutschland mit dem Impfen vorangeht. Es ist mir jetzt eigentlich relativ egal, ob ich einen kritischen Artikel gegen Angela Merkel sehe, aber so. Ich sehe gerade schon irgendwie viel, also seit September eigentlich viel Tendenz noch, die Leistungen in Anführungsstrichen von Deutschland im ersten halben Jahr in Bezug auf die Pandemie irgendwie mitzutragen. Und dass es aber seit September eigentlich zunehmend schlecht läuft, das spiegelt sich ein bisschen weniger wider. Und ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass es irgendwie einen Einheitsbrei gäbe oder dass man irgendwie der Regierung hörig wäre. Das sehe ich überhaupt nicht.
Nicola, mit eurer Seite MedWatch überprüft er ja wissenschaftliche und medizinische Behauptungen von Medien. Jetzt mal andersrum gedreht, wie viel Unsinn wird denn von der Regierung verbreitet? Also von Spahn, von dem Ministerpräsidenten, vom RKI? Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Ja, das muss ich ein bisschen, oder anders, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben tatsächlich eher auf wissenschaftliche Aussagen geguckt und was dann daraus geworden ist. Und da ist tatsächlich die Tatsache so, dass aus dem Erscheinen zum Beispiel oder der Zulassung des BioNTech-Impfstoffes sich ja ganz viele Mythen entwickelt haben, die dann auch nicht den öffentlichen Medien, sage ich jetzt mal, getragen werden, aber eben in diesen ganzen Medien, die ganz, ganz viele andere Leute lesen. Also der BioNTech-Impfstoff ist eben, weil er ja das erste Mal ein besonderer ist, ein Träger von vielen Mythen, von er macht unfruchtbar oder er kann das Erbgut verändern. Und dazu haben wir dann recherchiert und geschrieben und die Sachen sind dann auch in wiederum bei uns und auch in vielen Tageszeitungen erschienen. Und was dann am Ende dann an Leserbriefen zurückgekommen ist, die wir dann auch beantwortet haben, ist die Feststellung da, dass das fast noch viel mehr Arbeit gewesen ist, die zu beantworten und mit den Lesern in Kontakt zu kommen und zu bleiben, als die eigentlichen Geschichten zu schreiben. Und was mich sehr umgehauen hat tatsächlich, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger, war die Aggressivität der Leserbriefe. Wir haben ja ganz normal, nüchtern berichtet und die Leute sind einem wirklich mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen. Und das habe ich in der Form noch nicht erlebt.
Frau Barley, ich habe Hemmung, Sie Katharina zu nennen, weil ich auf der Journalistenschule von Wolf Schneider gelernt habe, duze nie einen Politiker.
Dann müssen Sie Sozialdemokrat werden, dann wäre das ganz einfach.
Ich bin seit Anfang letzten Jahres Sozialdemokrat, aber auch.
Na dann.
Aber auch dann ist es irgendwie komisch. Also es ist nicht unhöflich, wenn ich Sie weiter sieze.
Okay.
Sie schauen von Brüssel auf deutsche Medien. Was fällt Ihnen auf im Verhältnis zu europäischen Medien? Sind deutsche Medien im Umgang, also klar, wieder pauschale Frage, aber Sie können das sicher differenzieren. Sind Sie im Vergleich zu den Medien anderer Länder zahmer oder kritischer oder verbissener oder wie sehen Sie das?
Also das kann man nicht über einen Kamm scheren. Innerhalb Europas gibt es sehr, sehr unterschiedliche Traditionen, Medientraditionen in den einzelnen Ländern. Ich glaube, am bekanntesten ist die britische mit einer sehr großen Streitlust und einer deutlich höheren Grundaggressivität gegenüber politischen Akteuren, als das hier der Fall ist. Da ist sozusagen das Bildniveau in vielen Zeitungen eher der Grundstandard. Und wir haben viele andere, wo so ein eher satirischer Blick auch sehr populär ist. Ich glaube, so pauschal kann man das nicht beantworten. Aber was meine Wahrnehmung schon ist, so halb von draußen drauf schauend, ist, dass die allermeisten sich um eine sehr große Seriosität wirklich bemühen. Was ich nur nicht verstehe, sind schon einige Aspekte. Nämlich das eine ist, inzwischen müsste sich herumgesprochen haben, dass das eine Sache für ExpertInnen ist und dass man das nicht selber interpretiert. Und das ist ja das, was beim AstraZeneca-Impfstoff schiefgelaufen ist. Dass von einem niedrigen Anteil Älterer an der Studie auf eine niedrige Wirksamkeit geschlossen wurde. Und da diesen Schluss hat ja irgendjemand journalistisch selbst gezogen. Also das sollte man dann, glaube ich, doch den Fachleuten überlassen. Aber was mich noch mehr wundert, wir sind ja jetzt ein Jahr in dieser Pandemie und dass man inzwischen eigentlich unterscheiden können müsste zwischen den ExpertInnen und auch den Organisationen, die einfach richtig gelegen haben und die sich als verlässlicher herausgestellt haben. Und ich wundere mich schon manchmal, wie immer wieder Leute eingeladen werden und mit der gleichen Ernsthaftigkeit befragt werden, die jedes Mal falsch gelegen haben. Und dass deren Widersprüche, also die Widersprüche dieser Experten, ich lasse es jetzt mal beim männlichen Generikum, weil mir im Moment da keine Frau einfällt, aber dass das so unkritisch gehandhabt wird, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich würde außerdem gerne, schon aus Prinzip natürlich, an Zweischauer widersprechen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass jetzt Merkel mit sanfteren Handschuhen angefasst wird als Kohl. Denn wir reden ja jetzt nicht über normales Regierungshandeln, sondern über eine absolute Krisensituation, wo jeder dazulernt, wo auch diejenigen, die Fachleute dazulernen. Und dann kann man das eben nicht mit dem allgemeinen Regierungshandeln vergleichen. Und wenn wir jetzt eine Krisensituation, wenn man sie so nennen will, eine Positivkrise, nämlich die deutsche Wiedervereinigung nimmt, da waren die Medien und sind sie bis heute Kohl gegenüber völlig unkritisch. Also da müsste man mit der Lupe suchen, um Äußerungen zu finden, dass er da auch vielleicht hier und da mal was falsch gemacht haben könnte. Was mir ganz wichtig ist, und das wäre mein letzter Punkt, ich finde den Titel der Sendung, ich habe da so ein bisschen ein Schaudern, muss ich sagen, weil ich habe das Gefühl, dass man damit schon wieder manchen auf den Leim geht. Also das geht wieder so in diese, es kommt auch aus derselben Ecke. Diejenigen, die auch gerne von Mainstream-Medien inzwischen sprechen und Political Correctness als etwas Negatives framen und so. Bisher haben fast alle RednerInnen vor mir eigentlich gesagt, auch diejenigen, die eher wissenschaftlich unterwegs sind, dass das nicht so ist. Und ich nehme es auch so wahr. Also vielleicht begeben wir uns mit dem Diskurs hier schon auf eine leicht schiefe Ebene.
Ja, dafür bin ich verantwortlich. Als ehemaliger Flugblattschreiber weiß ich, dass man Flugblätter machen sollte für Leute, die anderer Meinung sind. Also mit anderen Worten, diese Überschrift ist der Versuch, Leute, die Sie meinen auch, die das anspricht, anzusprechen, damit die jetzt hier zu den inzwischen 400 Zuhörern gehören und möglicherweise vom Gegenteil überzeugt werden. Aber sicher kann man so ein Motto auch besser formulieren. Gilda und Nicola hatten sich gemeldet, wenn ich das Zucken der Mikrofone richtig gesehen habe.
Genau, ich wollte gerne noch einen weiteren Aspekt dazu packen. Und zwar finde ich es auch, dass man nicht sagen kann, dass wir zu staatstragend berichten als Journalisten, sondern mein Gefühl ist so ein bisschen, dass teils aus Angst, dass einem das zugeschrieben wird, auch viel zu schnell berichtet wird und dabei dann wichtige Dinge außer Acht gelassen werden. Und gerade wenn man über medizinische Dinge berichtet, ist es ja oft einfach wichtig, auch intensiver zu prüfen. Und gerade in Teams finde ich es immer wichtig, dass dann auch ein Wissenschaftsjournalist dabei ist, der einfach auch dann auch nochmal hinweist auf gewisse Punkte, dass eben sowas nicht passiert, dass dass ein STIKO-Papier durchgestochen wird und dass das dann irgendwie innerhalb von kürzester Zeit auch als Scoop dann berichtet wird und am Ende dann das so ist, dass der AstraZeneca-Impfstoff dann zu einem Impfstoff zweiter Klasse wird, nur weil eben verwechselt wurde, dass 8% in dem Fall eben nur die beteiligten Daten waren für Menschen über 65, was ja nicht direkt heißt, dass es dann eben die Wirksamkeit ist. Und da finde ich, ist es einfach wichtig, dass man wirklich sorgfältig nachprüft und dass es dann, ja, dass es eben auch guten Journalismus braucht, der erstmal guckt, was ist wirklich der Fall, was lässt sich berichten. Und in dem Fall hätte man ja zum Beispiel auch mal gucken können, wer hat denn dieses STIKO-Papier überhaupt durchgestochen und warum. Und wenn man dann sieht, dass es sogar wahrscheinlich aus dem BMG gekommen ist, war das wahrscheinlich eher ein anderer Grund. Und das wäre natürlich auch eine spannende Geschichte gewesen, die wir aber erstmal nicht gelesen haben.
Eine Bitte noch, kannst du diese Kürzel STIKO und BMG nochmal ausführen?
Entschuldigung, das ist einmal die Ständige Impfkommission, die ja festgelegt hat, erstmal zum Beispiel die Reihenfolge, wie geimpft wird und wer. Und die auch dafür zuständig ist, dass geprüft wird, welche Impfstoffe zugelassen werden. Und bei dem AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel ist es ja auch so, dass die ein bisschen anders entschieden haben als die EMA, die ja den AstraZeneca-Impfstoff für alle ab 18 zugelassen hat. Die STIKO hat das nicht gemacht mit der Beschränkung bis 65, aber auch nur, weil eben ab 65 noch nicht genug Daten da sind. Was eben nicht heißt, dass er nicht doch wirken würde. Und das BMG ist das Bundesgesundheitsministerium.
Ja, Gilda, bei dir hat er das Mikro auch gezuckt. Ist dein Beitrag noch anhängig?
Ja. Ich wollte eigentlich nur Katharina Barley zustimmen bei dem, als sie sagte, ich spreche jetzt von Experten, nur von männlichen, weil das ist was mir immer wieder aufgefallen ist und es läuft auch immer noch. Also mir fallen da Hendrik Strick und Andreas Gassen ein, der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die tatsächlich seit Sommer eigentlich nur mit falschen Prognosen aufgefallen sind und bis heute Beiträge immer noch viele schreiben. Und das ist ja eine total in Ordnung, das kann man nicht verbieten. Ich meine, es wundert einen schon, dass das immer wieder so ist. Das andere ist, dass ich mir, also ich habe als einfach durch meine Kontakte auch in Krankenhäusern und ins Gesundheitssystem sehr viel mit Ärztinnen, Pflegenden gesprochen. Und das hat mir von Anfang an gefehlt, dass solche Menschen oder eben auch Betroffene wie Markus oder Joachim mehr in der Öffentlichkeit stehen. Das war schlecht und das ist immer noch schlecht. Und dann wollte ich aber ganz wirklich klar widersprechen, dass die Medien daran schuld seien, dass der AstraZeneca-Impfstoff jetzt nicht angenommen wird. Also erstmal stimmt es nicht, dass er liegen bleibt, weil die Leute ihre Impftermine absagen. Die Quote ist sehr gering bei den Leuten, die die absagen. In NRW liegt zum Beispiel bei 3%. Sondern da ist einfach die Prio-Gruppe 1 ist einfach ausgeschöpft mit AstraZeneca. Da hätte viel früher, hätte die Prio-Gruppe 2 schon reingeholt werden müssen. Und da muss ich auch sagen, wir haben eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ich habe schon im Januar gefragt, AstraZeneca hat eine Wirksamkeit, die bei 20% liegt. Was bedeutet das? Wie kann man jetzt schon die Menschen darauf einstellen, was das heißt? Das wurde völlig versäumt und das ist nicht die Aufgabe der Medien, die Aufklärung durch die Regierungen zu übernehmen. Also natürlich werden die Medien das dann aufgreifen, aber es ist zuerst einmal die Aufgabe einer Bundesregierung, aufzuklären, was heißt Wirksamkeit, was ist der Impfstoff, wer kann ihn nehmen und so weiter. Das kann man nicht einfach auf die Medien schieben.
Ja, beziehungsweise man kann doch was auf die Medien schieben, nämlich eine größere Flexibilität in der Programmausrichtung. Ich habe zum Beispiel schon hier in mehreren Foren, aber auf mich hört ja keiner, den Vorschlag gemacht, für die Zeit einer Pandemie die Sendung Börse vor 8, die sich ungefähr an 4 Millionen Aktienbesitzer richtet, abzulösen durch eine Sendung Pandemie vor 8, beziehungsweise jetzt Impfen vor 8. Also das wäre wirklich tatsächlich ein Service für 60 Millionen Deutsche, die irgendwie geimpft werden wollen und ein Drittel vielleicht nicht. Dafür ist Clubhouse ja auch gut, dass man solche Vorschläge immer machen. Katharina stimmt dem zu. Wunderbar. Dann müssen nur noch die Rundfunk- und Fernsehräte das hören und das dann beschließen. Richard, bist du zurück vom Duschen?
Ja, alles wunderbar. Das Wetter war einfach zu gut.
Katharina Barley hat angeführt, sozusagen den Bösewicht und den guten Mann der Virologen. Gilda hat das mit Namen übersetzt. In den sozialen Medien ist ja der Streeck sozusagen der Held und Lauterbach der Teufel, dem man das Schlimmste an den Hals wünscht. Du als kundiger Botschafter in den sozialen Medien, Es gibt da ganz großartige Angebote, das MyLab oder was Lash da macht oder Mr. Wissen to Go. Also eigentlich eine bessere Aufklärung, als man im Journalismus findet, wage ich jetzt mal die steile These. Dann aber auch ein Universum an Desinformation. Und ich glaube, wenn sich das Impfen in Deutschland nicht durchsetzt, dann ist das ein Sieg des Internets. Siehst du das auch so?
Naja, wir können jetzt nicht so tun, als gäbe es Impfgegner erst seit dem Corona-Fall. Diese Szene, die hat es schon vorher gegeben, die hat sich auch schon in den letzten Jahren natürlich durch die sozialen Medien weiter verbreitet. Die Falschmeldungen zu Corona sind ehrlich gesagt nicht so viral gelaufen, wie ich das vor einem Jahr erwartet hätte. Das haben wir vor allem zwei Faktoren zu verdanken. Zum einen, dass die Menschen inzwischen vielleicht durch Trump, vielleicht durch andere Geschichten so ein bisschen sensibel geworden sind, dass sie sehr wohl auch eine Verantwortung haben, wenn sie da etwas liken oder sharen. Dass es also sehr wohl auch einen Lernprozess bei der Bevölkerung gegeben hat, dass man eben nicht allem trauen kann, was man bei Facebook oder Twitter sieht. Zum anderen habe ich ganz klar ausgemacht, dass zum allerersten Mal, und ich habe ein sehr großes Auge seit Jahren auf die sozialen Netzwerke, dass Facebook und Google zum allerersten Mal spürbar eingegriffen haben und moderiert haben. Das war bis vor 2 Jahren noch nicht der Fall. Damals wollten die von Moderation nichts wissen, haben da immer auf ihre Algorithmen verwiesen und gesagt, sie haben da auch irgendwie 10.000 Menschen, die da irgendwie Hate News rausfiltern in den Philippinen und anderen Ländern. Aber da haben die spürbar eingegriffen und ich bin ehrlich gesagt, überrascht, dass es nicht zu größeren Verwerfungen gekommen ist über die sozialen Netzwerke. Das hat sich natürlich auch ein bisschen verlagert in die geschlossenen Gruppen, sowohl bei Facebook, Messenger, als aber auch zu völlig neuen Plattformen wie Parler. Oder Kanälen, zu denen wir überhaupt gar keinen Zugang haben, die dann über irgendwelche Server laufen. Aber die große Masse der Bevölkerung ist jetzt nicht so gebrainwashed worden, wie das vor 2 oder 3 Jahren noch war. Stichwort Ken Jebsen, Stichwort irgendwie Oliver Janich und die QAnon-Bewegung, die hat hier in Deutschland in den sozialen Netzwerken nicht das Sprachrohr mehr gehabt, dass sie sich wahrscheinlich erhofft hatten von dieser Krise.
Danke dir. Matthias, wie es sich für eine gute Tageszeitung und Zeitung gehört, habt ihr als Tagesspiegel in den letzten Wochen 3 Texte gebracht, die sich fundamental widersprechen. Zwei Texte, die behaupten, Medien seien in dieser Pandemie hätten sie denselben Fehler gemacht wie in der Flüchtlingskrise, also seien zu Lautsprecher der Regierungspolitik geworden. Und dann gab es einen Kollegen, der hat dagegen gehalten und das ist sehr interessant begründet. Ich darf das mal eben ganz kurz vorlesen, ist nur ein Satz. Wenn in derart existenziellen gesellschaftlichen Situationen das Gros der deutschen Journalisten moralisch ähnlich empfindet wie das Gros der Parlamentarier, dann hat das nichts mit freiwillig vollzogener Gleichschaltung zu tun, sondern ist Ausdruck einer Wertegemeinschaft. So, und du als Chefredakteur, ehemaliger Chefredakteur, auf welcher Seite der Texte stehst du? Irgendwie genau dazwischen oder?
Vielen Dank, Kurt, für diese Runde und deine Moderation, deine Einladung. Ist ja immer gut, wenn man Zeit hat und Gedanken bekommt, seine eigene Arbeit zu reflektieren. Wenn du mich fragst, auf welcher Seite ich stehe, dann stehe ich in diesem Fall tatsächlich auf der Seite des Debattenermöglichers, denn als so etwas sehen wir uns. In dieser Pandemie gibt es zwar einen Haufen Leute, die meinen, schwarz sei richtig und rot sei falsch oder umgekehrt, aber es gibt auch eine riesige Unsicherheit. Damit muss man umgehen. umso wichtiger ist es, dass wir über unseren Umgang mit der Pandemie debattieren, wie wir das auch hier tun. Genauso tun wir das natürlich bei uns auf der Site und übrigens auch im Blatt. Wir haben ja im Prinzip eine Herausforderung, eine journalistische Herausforderung der Sonderklasse. Also wir haben eine nie dagewesene Gesundheitskrise mit historisch einmaligen Folgen, also nachkriegs einmalig mit dem Lockdown. 70.000 Tote, denen im Schnitt 10 Jahre ihres Lebens genommen wurden. Wir haben eine extrem hohe Komplexität. Wir haben eine hohe Unsicherheit, auch unter den Experten, die wir sonst normalerweise immer befragen und dann versuchen, mehr Sicherheit zu vermitteln. Aber hier sind sich selbst die Experten in vielen Fällen uneins. Wir haben, wie vorhin schon gesagt wurde, wir haben keinen Schuldigen, zumindest keinen identifizierbaren an der Pandemie selbst. Und man ist selbst betroffen. Einmal als jemand, der sich versucht zu verhalten, vorsichtiger oder weniger vorsichtiger. Wir in der Redaktion besonders betroffen durch gerade am Anfang das Schicksal von Joachim, wo wir wirklich alle super happy sind, dass er seit Anfang Januar wieder in der Redaktion ist und sein Ressort führt und mit klugen Gedanken und Sätzen dabei ist. Und da ist es natürlich verdammt schwer, den Kompass auszurichten in einer solchen Situation. Wir neigen ja in vielen Fällen dazu, Scharfrichter zu sein. Und das kann man auch machen. Aber ich glaube, dass uns in diesem Fall und in dieser Situation tatsächlich ein Stück Demut ist ein großes Wort, aber ein Stückchen mehr Bescheidenheit bei der Herangehensweise oder bei der Kritik gut tut, weil nicht nur wir vor einer großen Herausforderung stehen, sondern die Handelnden, die Akteure und jeder Einzelne im Land selbst auch. Und insofern mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle der Gedanke hochkommen, dass man in der Kritik nicht ganz so massiv ist, wie man vielleicht in den Kohljahren war. Wobei ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Kritik gesamt in den Kohljahren so groß war oder ob es nicht eher gerade beim Spiegel eine große Kritik gab, aber die FAZ und Welt ganz anders gelegen hat. Das große Problem, was wir jetzt haben, ist, dass tatsächlich extreme, also zum Teil groteske oder große Fehler im Management gemacht werden und in Dingen gemacht werden, die viele auch beurteilen können, nämlich Organisationen. Und man fragt sich, machen das andere Länder so, warum kriegen wir es nicht so hin wie die anderen Länder? Und wir haben in der Folge ein rapide sinkendes Staatsvertrauen, das mitten im Wahljahr oder am Anfang eines Wahljahrs. Das macht mir Sorgen. Das heißt nicht, dass wir darauf in unserer Berichterstattung Rücksicht nehmen können, sondern natürlich ist es in der Tat so, dass es auch eine Entwicklung der letzten Wochen, dass wir schon schärfer werden in der Kritik am Management dieser Pandemie und hier doch eindeutiger Positionen beziehen als vielleicht vorher.